Echte Berge. Echt erleben.
Der Montafon Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Montafon Podcast. Ich bin Jens, Gast aus Deutschland, und ich erlebe seit nunmehr 20 Folgen das Montafon hautnah. Mache Ausflüge, die auch ihr machen könnt. Spreche mit Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir sprechen über ihren Alltag, über Traditionen, über Herausforderungen. Und oft erfahren wir alle zusammen in diesem Podcast Dinge, die wir in einem normalen Montafon-Urlaub wahrscheinlich gar nicht erst mitbekommen würden. Genau das kann ich euch jetzt schon für die heutige Folge versprechen. Wie immer in dieser Staffel werde ich auch in dieser Episode von Alisa begleitet. Viel hatte sie mir im Vorfeld eher nicht mitgegeben, außer wir gehen auf eine Wanderung, okay, wir werden viel entdecken, das ist meistens so, wir werden uns auf eine Suche begeben, aha, wir werden sammeln, und wir werden viel lernen.
Wir sind jetzt daheim beim wunderschönen Montiel, das gehört zum Zagalakilka dazu. Rundum uns ist eine wunderschöne Maiseslandschaft.
Traumhaft. Mit
ganz vielen uriger Maises. So.
Ja.
Und mit dabei ist Stephanie, sie ist Montafonerin und ist Montafoner Wander- und Naturführerin. Und sie wird uns jetzt da einiges, was mit der Natur zusammenhängt, wird sie uns jetzt da erklären und zeigen und das eine oder andere würden wir entdecken.
Ja, und ich habe bis jetzt, als wir hier hochgewandert sind, noch keine großen Fragen gestellt. Steffi hat einen Korb dabei und ich glaube, in diesem Korb wird wahrscheinlich was gesammelt, oder?
Ja, davor können wir rausgehen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß auch nicht ganz, was da auf uns jetzt zukommt.
Dann holen wir sie mal zu uns.
Ja.
Unsere heutige Führerin. Herzlich willkommen im Montafon-Podcast. Was machen wir denn heute?
Grüß dich. Freut mich, dass wir mit dabei sind. Wir gehen heute auf eine Kräuterwanderung gemeinsam, da im wunderschönen Montiel. Genau wie ihr eh sagen, ist schon eine wunderbare Welt von kunterbunten Farben und Düften. Und die erkunden wir gemeinsam.
Das passt ja jetzt auch so ein bisschen zum Frühling. Die Natur erwacht, alles wird schön bunt, es riecht wunderbar. Was für Kräuter können wir denn jetzt sammeln und finden?
Heute geht es am meisten um die essbaren Kräuter, weil ich denke, dass euch das am meisten interessiert. Thymian. Der Bergthymian, haben wir schon gerochen und schon gesehen. Da links neben uns sind die Heidelbeeren. Walderdbeerle haben wir schon gefunden. Im Wald der Sauerklee. Ja, noch viel mehr.
Ich glaube sowieso, dass viele Gäste einfach so auf eine Wanderung gehen und teilweise gar nicht wissen, was sie für Schätze rechts und links vom Wegesrand eigentlich entdecken können.
Ja, das stimmt. Also viele Gäste gehen, wenn sie alleine sind, sehr blind durch die Gegend. Aber mit mir entdeckt man auf jeden Fall sehr viel. Und wird dann in Zukunft auch mit offenen Augen durch die Berge spazieren.
Der Ausblick von da oben ins Tal ist wie immer gigantisch. Im Hintergrund hört man viele Grillen zirpen und es dauert wirklich keine 5 Sekunden und Stephanie fängt an, fleißig zu sammeln.
Erstes Fundstück, Sauerklee. Also Klee kenne ich. Was macht man aus Sauerklee?
Der Sauerklee ist ein spezieller Klee, der vorrangig im Wald wächst und er schmeckt sehr, sehr sauer und ist sehr Vitamin C reich. Also eine ganz gesunde Vitaminbombe. Man verfeinert damit Salate, da nehme ich es eigentlich am meisten oder als Snack unterwegs, wenn man wandern ist.
Wie viele Kräuter hast du jetzt so zu Hause? Wie oft gehst du privat sammeln und ist jede Speise bei dir zu Hause dann mit gesammelten Kräutern irgendwie verfeinert?
Ja, ich verfeinere alles mit Kräutern und Blüten, weil ich halt auch Köchin und Konditorin bin und sehr viel Wert drauf lege. Ich gehe jetzt nicht bewusst raus zum Kräutersammeln. Ich bin halt draußen unterwegs und sammle jedes Mal ein bisschen was.
Und wenn zu Hause einer eine Erkältung hat, dann kommt richtig Sauerklee in den Salat.
Ja, das hilft auf jeden Fall.
Erkennst du jetzt anhand der Wiese einfach schon, ob da jetzt bestimmte Kräuter wachsen können? Oder wie hältst du jetzt Ausschau? Oder hast du einfach schon den richtigen Adlerblick dafür?
Ja, man kennt es anhand der Wiese, weil da haben wir jetzt gerade eine typische Magerwiese.
Eine Magerwiese?
Ja, Magerwiesen sind Wiesen, die sehr selten gemäht werden und kaum gedüngt sind. Und dadurch können die Pflanzen bis zur Samenreife stehen, die Samen verteilen und dann sich auch immer wieder fortpflanzen und darum bleibt die Wiese sehr artenreich, schaut kunterbunt aus, sehr gesund schaut sie aus.
Und was vermutest du jetzt hier so? Oder siehst du schon was?
Ja, man sieht den Wiesenklee auf jeden Fall pink ins Auge stechen.
Ja.
Der ist ein ganz feiner Snack, für, wenn man vorbei wandert. Wenn man die kleinen Blüten herauszupft, da ist Nektar drinnen. Den holen sich gerne auch die Bienen und Insekten. Und schmeckt sehr fein und süß.
Ach was, also ist ja Wahnsinn.
Das ist immer Luftalfe genug da.
So, da sind jetzt die einzelnen Blüten, da muss man dran zuzeln. Und das schmeckt fein süß.
Ach, das zuzelt man so raus?
Ja, das ist der Nektar, wie Honig.
Also wir es quasi Bienen machen, so machen wir jetzt das.
Ja.
Ich probiere es jetzt auch mal.
Ist ja die Nahrung der Bienen.
Und?
Cool. Diese, das habe ich wirklich jetzt schon 1 Milliarde Mal beim Wandern gesehen, hätte nie gedacht, dass...
Hammer. Kann man es aber essen, oder? Das ganze Ding.
Ja, klar. Ich streue das immer auf Kuchen oder aufs Essen drauf als Dekoration und es schmeckt gleichzeitig
like
sehr
aus.
Fein.
Mhm.
Die haben wir schon alle oft gesehen und hätten nie gedacht, was man damit alles machen kann.
Mhm.
Was es nicht alles gibt. Wir sammeln weiter auf unserer Kräuterwanderung, an deren Ende übrigens noch eine kleine Überraschung auf mich und Alisa wartet. Wir haben aber auch andere Gäste in dieser Folge, die sich wie Stefanie mit diesem Thema beschäftigen. Sabine zum Beispiel. Sie und ihre Schwester lieben ihre großen Kräutergärten und haben sich auf vieles spezialisiert.
Ja, wir machen sie immer ein bisschen lächerlich und sagen, das ist unsere Hexenküche und zaubern da verschiedene Sachen. Ja, wir sehen jetzt da Kräuter für Heilzwecke, aber auch, wo nur zum Genuss sind. Also wie zum Beispiel die Eberraute, das ist dieses Cola-Kraut, da machen wir Sirup draus. Oder Pfefferminze, da gibt es auch einen Sirup. Aber es gibt auch Heilkräuter, wie zum Beispiel den Baldrian, wo wir die Wurzel dann graben.
Das ist Baldrian, also der Baldrian, den ich jetzt auch so kenne als Stadtmensch.
Genau, das ist der Baldrian und da graben wir dann im Herbst die Wurzel.
Ja.
Und weil im Herbst geht die Kraft von der Pflanze in die Wurzel, weil jetzt sollte man das nicht machen, dann schädigt man die Pflanze. Und im Herbst geht die Kraft in die Wurzel und dann graben wir die Wurzel und setzen es dann an in Alkohol.
Was passiert dann?
Ja, da werden halt dann die Wirkstoffe herausgelöst und es gibt dann eine Tinktur.
Was gibt's noch an interessanten Pflanzen, Kräutern bei dir hier zu Hause?
Dieses Violette, was da blüht, das ist der Beinwell. Mhm. Und bei dem passiert das eigentlich genauso. Auch im Herbst graben wir die Wurzel und setzen eine Tinktur an. Oder legen die Wurzel in Öl ein und machen dann eine Beinwellsalbe. Entweder Tinktur oder eine Salbe zum Einreiben. Je nachdem, was einem lieber ist, kann man dann eine Salbe schmieren oder die Tinktur verwenden.
Wie viele verschiedene Produkte, die du selber hergestellt hast, hast du jetzt bei dir im Badezimmerschrank stehen? Oder wie oft benutzt du eigens hergestellte Produkte von dir oder deine Familie?
Ja, eigentlich schon recht viele, weil Lippenbalsam verwenden wir oder eben so eine Beinwelltinktur oder Arnika-Tinktur bei Muskelkater oder Verspannungen. Oder eben diese Baldrian-Tinktur habe ich auch oder eine Lavendelsalbe, das so ein bisschen beruhigt. Ja, oder eine Vierkräutersalbe, Ringelblumensalbe, wenn man sich mal geschnitten hat oder raue Hände hat. Also ist schon einiges dabei.
Und ist schon mal jemand zu euch gekommen? Du machst es ja oft mit deiner Schwester zusammen, hast du mir vorhin schon erzählt. Und hat gesagt, du, ich habe das und das Leiden. Gibt es da bei dir was im Garten?
Ja, klar. Also da gibt es schon welche, die haben verschiedene Leiden und fragen, was hättest du da? Und ja, wir sind keine Ärzte, wir geben nur Empfehlungen ab und sagen, vielleicht hilft es dir, probier mal, auch ob die Verträglichkeit da ist, weil die Ringelblume zum Beispiel ist auch ein Korbblütler und ja, das vertragen nicht alle. Also man muss das schon immer ein bisschen ausprobieren. Und ja, Wundermittel haben wir keine, aber wir haben immer wieder Reaktionen, dass sie sagen, oh, das ist so super von euch, kann ich das wieder haben? Nur das hilft gegen raue Lippen oder gegen raue Hände. Und oder die Schafgarbentinktur mögen auch sehr viele für die Venen. Zum Beispiel meine Schwägerin schwört drauf, weil man sagt immer von der Schafgarbe, die hat alle Schüsslersalze in sich. Mhm. Und die muss viel stehen bei der Arbeit. Und sie sagt ja, wenn sie das einschmiert, das hilft ihr, die Schafgarbendinktur. Ja, und so gibt es immer wieder Fälle, wo uns dann freut, dass die Sachen wirken, die wir machen.
Toll, super spannend. Wann hat denn das so angefangen? Ist das so ein, sagen wir mal, immer weiter gegangenes Hobby? Oder war das schon in eurer Familie immer mal so ein Thema? Ich meine, mittlerweile kenne ich die, ich nenne es jetzt mal die Bergmenschen auch schon ein bisschen länger. Ihr habt natürlich auch einen anderen Zugang zu der Natur im Allgemeinen, aber auch zu den heimischen Kräutern und so weiter. Aber das muss man ja alles lernen. Das ist ja nicht, das kann man ja nicht einfach jetzt so irgendwie anfangen.
Ja, also die Schwester und ich sind schon sehr naturverbunden und haben beide einen großen Garten und sind da sehr interessiert dran. Und ja, wir haben dann so verschiedene Kurse besucht und dann habe ich dann die Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht. Und ja, dann haben wir uns so ein eigenes Atelier geschaffen mit einer eigenen Küche und haben dann halt angefangen einmal in der Hexenküche zu werkeln. Und dann ist das halt immer größer geworden, sind jetzt auch beim Verein Bewusst Montafon. Ja, und gehen auch wieder, immer wieder auf Weiterbildungen und ja, macht uns sehr viel Spaß.
Nehmen wir uns mal noch einmal kurz mit in die Hexenküche. Wie entsteht denn so eine Creme? Also ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, wie kommt es dann in so ein Töpfchen und wie kriege ich das dann auf meine Finger? Also was ist passiert auf dem Weg dahin?
Also man muss da unterscheiden, es gibt Cremes und es gibt Salben. Mm. Und die Salben, die sind auf Fettbasis, also das ist eigentlich nur ein gutes Öl. Wir verwenden jetzt da immer kaltgepresstes Olivenöl. Mhm. Von einem Imker bekommen wir dann Bienenwachs und Propolis. Ja, und mehr ist das eigentlich dann in der Salbe nicht. Eine Creme hat auch einen Wasseranteil. Also die hat einen Ölanteil und einen Wasseranteil. Und da setzt man die Pflanzen meistens in einer Tinktur an. Und dann wird das halt in den richtigen Anteilen vermischt, dass es dann eine Creme gibt. Also Cremen sind eher weißlich oder beige und die Salben sind halt auf Fettbasis.
Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Alle Zutaten bis zum Cola-Sirup wachsen vor der eigenen Haustür. Man muss es eben nur wissen und am Ende natürlich auch richtig verarbeiten können. Alissa und ich sind weiterhin mit Stefanie unterwegs und kommen zum nächsten Fundstück. Stefanies Lieblingspflanze.
Der Klappertopf ist eigentlich meine Lieblingspflanze. Erstens, weil es wunderschön ausschaut. Wenn man vorbeiläuft, sieht man schon, wow, das ist eine gesunde Wiese, eine Magerwiese. Die ist immer kunterbunt. Und der Klappertopf ist eine sehr interessante Pflanze, weil es ein Halbparasit ist. Das heißt, der saugt von den anderen Gräsern in Wiesen das Wasser weg, ja, damit er gedeihen kann. Und durch das werden die Gräser zum Beispiel nicht so hoch und es ist genügend Platz für die anderen Pflanzen, sich auszubreiten. Und darum bleibt die Wiese so schön, wie sie jetzt ist, die Magerwiese. Der Name kommt davon, wenn die Blüten vorbei sind, dann sind Samen in den Kapseln und es ist wie eine Rassel.
Das klappert dann?
Klappert, ja. Jetzt leider nicht, weil jetzt ist es noch ganz frisch. Aber müsst ihr mal ausprobieren.
Cool.
Die wachsen ja im Talo.
Genau. Wir sind heute auf einer talnahen Wanderung, ein bisschen an der Anhöhe. Aber auch im Tal, wenn man den Klappertopf in der Wiese sieht, dann weiß man, dass das eine sehr gesunde Wiese ist. Mhm.
Und wer unseren Podcast aufmerksam schon studiert hat, weiß, dass das Montafon durch verschiedene sehr wichtige Regionen besticht. Das Alpenmosaik, das ist doch bestimmt dann auch von Region zu Region oder von Tal zu Tal wiederum oder von Berg zu Berg, sagen wir es mal so, wiederum auch unterschiedlich, was da für Kräuter und für Pflanzen wachsen, oder?
Ja, gerade beim Alpenmosaik, da geht es ja um die verschiedenen Gebirgszüge. Und je nach Gebirgszug herrscht da ein anderes Gestein und dadurch unterscheidet sich dann auch die Alpenflora oder auch eine andere Höhenlage. Zum Beispiel diese Fretta, das ist hochalpin, da haben wir noch Gletscher und Berge bis über 3000 Meter. Da ist eine sehr kurze Vegetationszeit, durch das, dass der Schnee sehr lange liegt. Im Winter ist es sehr kalt und auch im Sommer regnet sehr viel. Und da haben sich die Pflanzen an die schweren Bedingungen sehr gut angepasst. Da findet man sehr viele Polsterpflanzen, die die Wärme in sich speichern können. Und im Gegensatz zum Rätikon. Der Rätikon ist ja sehr kalkhaltig, die schroffen Kalkfelsen und Schuttfluren. Da findet man zum Beispiel die bewimperte Alpenrose, die hat so Wimpern dran, muss man mal genau unter die Lupe nehmen. Oder der Frauenschuh, der liebt es auch, wenn es kalkhaltig ist. Und wenn wir das Verwall anschauen, im Verwall, da ist Silikat, das ist saures Gestein und das hat wieder ganz andere Pflanzen wie im Rätikon. Da ist zum Beispiel die rostrote Alpenrose, also auch eine Alpenrose, aber eine andere Art von der Alpenrose. Wir haben die behaarte Glockenblume dort.
Und gibt es vielleicht irgendeine Pflanze, die eigentlich ganz toll aussieht, aber die man am besten gar nicht erst anfassen sollte?
Ja, die giftigste Pflanze, die es bei uns gibt, ist der Eisenhut. Der Eisenhut gibt es in so blau-lila und gelb und nur eine kleine Dosis davon ist tödlich. Und es schaut wunderschön aus, jeder kennt sie vom Wandern und man sieht auch immer wieder Leute, die Sträuße pflücken. Aber da kann wirklich eine kleine Dosis tödlich enden.
Es ist gut, dass Steffi dabei ist, dann kann es
Gott sei Dank. Den lassen wir dir lieber stehen.
Das haben früher die Frauen verwendet, wenn sie den Ehemann nicht mehr wollten. Und haben einfach das Kopfpolster mit dem Eisenhut gewaschen. Und dann war das Gift im Kopfpolster. Und der Mann ist halt langsam schwer krank geworden und langsam und qualvoll gestorben.
Ja, da lernt man in unserem Podcast einfach auch jedes Mal für alle Lebenslagen was dazu. Ist doch wunderbar.
Man kann immer was probieren, oder?
Bitte nicht nachmachen. Wir kommen gleich zurück zur Kräuterwanderung, machen aber jetzt noch mal kurz einen Abstecher zu unserem nächsten Gast. Wir fliegen kurz rüber nach Gargellen. Hier lebt Amelie. Sie betreibt mit ihrem Onkel das Alpenhotel Heimspitze. Und das liegt auf fast 1500 Metern. Eigentlich also viel zu hoch, um hier viele tolle Dinge anzupflanzen. Aber solche Gedanken lässt Amelie in ihrer eigenen Growerei erst gar nicht zu.
Ja, also die Heimspitzgrowerei gibt es jetzt seit 5 Jahren. Ich habe damals bei mir am Balkon angefangen, einfach in ein paar Körble ein bisschen Gemüse zum Anbauen und hat eigentlich jeder gesehen, du spinnst. Und dann war natürlich meine Idee, was wäre ja gewaltig, wenn ich das für mein Hotel benutzen könnte und für meine Hotelküche. Und haben dann angefangen, da meine Körbe etwas größer zu gestalten und ein bisschen größer zu machen. Und haben mir dann ein Hochbeet zum Geburtstag gewünscht. Und wo ich mit der Idee gekommen bin, dass die Heimspitze könnte doch autark werden, was Gemüse und Kräuter angeht, hat mich natürlich jeder für total verrückt erklärt. Und somit haben sie mir 2 Hochbeete geschenkt und gesagt, ja, mit dem ist sie jetzt sicher zufriedengestellt. Und im Großen und Ganzen hat es dann über die letzten 5 Jahre recht große Aspekte angenommen, indem ich jetzt so einen Bodenacker habe. Ich habe verschiedenste Hochbeetarten, aber auch mit verschiedenen Erden drinnen, weil ich einfach ausprobieren möchte, wie wächst am besten, wo wächst am besten, auf der Höhe, auf der wir uns gerade befinden.
Das heißt aber auch alles, was du brauchst für die Küche, wächst wahrscheinlich um einiges später erst, oder?
Das einmal ist ein großer Punkt. Also es ist jedes Jahr ist es eine neue Herausforderung. Wann keimt was? Wann wächst was? Wie ist die Zwischensaison generell vom Wetter her? Wie viele Sonnenstunden? Wie kalt? Luft? Wie viel Wind geht auch? Weil manche Pflanzen mögen keinen Wind. Und es ist jetzt ja was Neues, jetzt ja eine neue Erfahrung. Und letztes Jahr war da schon alles grün und alles hat schon geblüht. Und dieses Jahr warte ich darauf, dass es mal endlich keimt.
Gibt es dann jedes Jahr auch so eine, wo du dann sagst, im Winter vielleicht dran sitzt und sagst, das mache ich jetzt dieses Jahr, das ist meine neueste Herausforderung. Also du hast ja gerade schon gesagt, du experimentierst mit unterschiedlichen Erden, mit unterschiedlichen Hochbeeten und so weiter. Gibt es dann auch mal eine Pflanze, ein Gemüse, ein Kraut, wo du sagst, das probieren wir jetzt auch noch in Gargellen?
Ja, die größte Herausforderung ist sicher die Tomate und die Gurke, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich die größte Herausforderung war die Kartoffel, weil meine Urgroßmutter schon damals gesagt hat, in Gargellen brauchst du gar nichts anpflanzen, da wachsen ja nicht einmal Kartoffeln. Und ich habe mich ganz lange davor gestreut, weil ich immer denke, nein, ich bin mir nicht so sicher und hin und her. Und habe letztes Jahr meinen Kartoffelacker gebaut. Und ich habe tatsächlich Kartoffeln geerntet und das in Gargellen.
Wahnsinn. Ja. Das heißt aber auch, dein Ziel, autark zu werden mit dem Hotel, mit der Küche, was das angeht, hat geklappt? Oder gibt es noch eine neue Herausforderung oder irgendwas, was du noch erreichen musst?
Also alles schaffen wir sicherlich nicht, weil nicht alles hier oben wächst. Also Gurke zum Beispiel kann ich tatsächlich knicken, werde ich dieses Jahr auch nicht mehr anbauen. Manche andere Sachen kommen einfach nicht in der Menge zustande. Aber ich kann, bin ich ganz stolz drauf, ich bin alles, was Salate, Kräuter, Karotten, bin ich tatsächlich schon autark seit letztem Jahr.
Und was sagen jetzt die dich damals vor 5 Jahren ausgelacht haben? Kommen die mal so neidisch rüber und sagen, sag mal, das gibt's doch nicht.
Ja, also mal meine Familie schmunzelt. Vor allem, wenn ich wieder mit neuen Ideen ums Eck komme. Aber im Großen und Ganzen finden es fast alle sehr cool, ja.
Sprichst du auch mit deinen Pflanzen?
Natürlich.
Und was sind so die Themen? Über was unterhaltet ihr euch so?
Als Hotelier ist das sehr unterschiedlich. Also für mich ist das tatsächlich ein Ausgleich geworden zu meinem Beruf. Ich bin mit Herz und Seele Gastronomin und Hotelier. Aber manchmal ist es ganz angenehm, wenn man morgens um 6 mit der Gummistiefel in den Garten gehen kann und sind Gemüse ernten kann. Ich habe so ein Schild bei mir an der Rezeption, bin im Garten, wo, wenn wirklich der Hut brennt, der Gast weiß, wo er mich findet. Aber im Normalfall ist das Amelie und Paul Zeit.
Paul ist dein Hund, der uns auch gerade hier bei der Aufnahme begleitet. Was sagen denn die Gäste?
Also die Gäste finden...
Können die das wertschätzen?
Gott sei Dank habe ich die Gäste bei uns im Haus, die das wertschätzen, die sich freuen, wenn ich an ihnen vorbeilaufe mit einem großen Korb, voll mit, oh, hat sie wieder geerntet, ja, schau an, oder so eine große Kohlrabi oder so. Und wenn sie das dann am Abend auf dem Teller wiedersehen oder beim Frühstück das Radiesle oder selber durch den Garten stravanzen und sich dann eine Erdbeerle pflücken oder eine Himbeerle oder so, merkt man schon, dass ihnen das taugt.
Ist das nicht eine unglaublich tolle Geschichte? Wahnsinn. So langsam habe ich das Gefühl, ich werde auf meiner heutigen Podcast-Tour zum absoluten Kräuterfachmann. Was man tatsächlich auch auf unserer Wanderung mit Stefanie natürlich sofort merkt. Ich meine, hättet ihr das Kraut auch so einfach und schnell erkannt wie ich?
Was ich jetzt hier erkenne, ist eine Brennnessel. Da kenne ich Brennnessel-Tee, aber mehr weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht.
Ja, die Brennnessel ist eine Vitamin-C-Bombe, die ist sehr gesund. Ja. Und man kann die Brennnessel wie Spinat verwenden. Ich verwende sie wie Spinat, man muss sie halt mit Handschuhen pflücken und dann kann man sie wie Spinat zubereiten und es schmeckt wunderbar und man kennt den Unterschied nicht.
Echt jetzt?
Ja.
Heute Abend esse ich Brennnessel.
Brennnesselspinat.
Hast du das gewusst?
Nein, das habe ich nicht gewusst.
Die Brennnesselspätzle, die sind giftgrün und schauen wunderschön aus.
Brennnesselspätzle, das wird ja immer besser. Wie geht das? Einfach mit Teig dann vermixen oder wie?
Ja, normaler Spätzleteig machen, nur man braucht nicht so viel Wasser, weil man Brennnesselspinat verwendet, pürierte Brennnesseln. Und dann wird es saftig grün.
Muss man Brennnessel vor Ort kochen?
Ja, man blanchiert sie. Kocht sie also ab wie ein Spinat, am besten mit ein paar Zwiebeln, dann schmeckt es noch ein bisschen.
Mhm.
Genau. Und dann pürieren.
Auch wenn ich euch alle jetzt beim Zuhören nicht sehen kann, jeder von euch erkennt Brennnessel, richtig? Und jeder von euch wird das doch jetzt mal ausprobieren wollen, richtig? Ich werde es auf jeden Fall machen. Und wenn es dann beim Sammeln schön juckt und bitzelt...
Ja, direkt vor uns ist der Spitzwegerich.
Ah,
hier.
Das ist auch lustig. Wir zwei gucken irgendeine Pflanze an, aber nicht die, die Steffi meint.
Moin, der kenne ich jetzt. Wenn man sich mit der Brennnessel nesselt, dann kann man der Spitzwegerich drauf reiben und den biest es nicht mehr.
Ah.
Mhm. Der Spitzwegerich, der hilft immer bei Insektenstichen, dass es nicht mehr so juckt und auch bei Wunden. Einfach zerreiben, bis die Flüssigkeit rauskommt und dann auftragen. Und es hilft wirklich. Letztes Jahr haben mich 2 Bienen gleichzeitig gestochen und das hat nicht mehr geschmerzt und nicht gejuckt.
Die Natur ist doch einfach was unglaublich Tolles. Wir kommen langsam zum Ende und unser Kräuterkorb ist reichlich gefüllt.
Meerhonder Löwenzahn.
Ja.
Nur Blätter, weil Blätter sind schon verblüht. Dann haben wir Sauerampfer.
Ja.
Wir haben Schafgarbe.
Ja.
Wir haben vom Spitzwegerich die Blätter und... die Knospen, wir haben der Wiesenklee, wir haben der Bergthymian, der sehr fein duftet. Genau. Ah, und der Sauerklee, der feine, süße Sauerklee.
Und man muss dazu sagen, ich glaube, wir haben das auf gefühlt 50 Quadratmetern, also wir haben jetzt keine Riesenstrecke zurückgelegt, um all das zu finden.
Nein, das findet man bei uns im Montafon eigentlich direkt vor der Haustüre.
Bevor ihr die gesammelten Naturwunder, Heilkräuter, Snacks und Vitaminbomben verarbeitet, solltet ihr aber Stefanis Tipp unbedingt beachten.
Ja genau, da muss man achtsam sein, wenn man sie pflückt, dass man sie jetzt nicht gerade am Hauptwanderweg oder neben der Forststraße pflückt, wo die ganzen Hunde und Menschen vorbeilaufen und die Autos alles vollstauben. Also eher irgendwo, wo es abgelegen ist, pflücken und auf jeden Fall waschen.
Unser Montafoner Kräutertag endet richtig schön.
Ja, Überraschung habe ich vorbereitet.
Nein!
Wir sind ganz Ohr.
Wir probieren jetzt die gesammelte Kräuter aus.
Okay.
Ich habe einen Frischkäse mitgebracht, schneiden wir sie klein ein und ein Brot und dann können wir es testen.
Machen wir unseren eigenen Kräuterfrischkäse.
Ja, genau.
Wir sitzen an einem alten Holztisch vor einer Maises, schauen ins Tal, hören im Hintergrund die Kuhglocken, die Grillen und essen Brot mit Frischkäse, den wir mit unseren gesammelten Kräutern selbst verfeinert haben. Wow! Infos zu den Kräuterwanderungen, Infos zum Podcast und alles, was ihr sonst so wissen wollt und müsst, findet ihr auf www.montafon.at. Das war's schon wieder für heute. Abonniert diesen Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Echte Berge, echt erleben.
Der Montafon-Podcast.